Irgendjemand sagte mal den klugen Satz, Prognosen sind sehr schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Das klingt erstmal lustig, macht aber auf dramatisch paradoxe Weise klar, weswegen es in Organisationen mit dem Thema Entscheidungen immer wieder knifflig wird. Denn irgendwie geht es natürlich hier immer um Unsicherheit, denn wer will schon Schuld haben, wenn falsch entschieden wurde? Zu mir als Coach kommen Klienten häufig, wenn sie vor Entscheidungen stehen und sich vorher noch einmal mit jemandem austauschen und rückversichern wollen. Eine junge Abteilungsleiterin kam vor ein paar Wochen und hatte die Frage, soll ich meinem Chef mal ganz offen Rückmeldung geben, wie abwertend ich ihn in den letzten Monaten erlebt habe? Oder riskiere ich dann, sein Wohlwollen zu verlieren? Sollte ich es dann lieber doch nicht machen? Da haben wir eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde dran gearbeitet und dann war sie da ein bisschen klarer. Eine andere Situation von einem Geschäftsführer eines Familienunternehmens, der brachte die Frage ein, sollten wir uns in unserem Unternehmen aus strategischen Gründen die globale Sales-Einheit, also den weltweiten Verkauf, jetzt nochmal zentralisiert nach Deutschland zurückholen und dann hier alles managen und entscheiden? Oder sollten wir es wie in den letzten 10 Jahren dezentral in den Regionen belassen? Also zum Beispiel in Asien. Oder riskiere ich dann gerade im Gegenzug das Vertrauen, dass die ja immer noch relativ umsatzstarken Kollegen aus Asien, die super wichtigen Sales-Leute, dann möglicherweise ganz frustriert werden? Diese komplexe Fragestellung haben wir uns dann entschieden, nicht im Coaching weiter zu verhandeln, sondern in einem anschließenden Strategie-Workshop. Es kommt also auf die Komplexität der Entscheidung an, ob ich sie in einem Einzelcoaching verhandle oder im Rahmen einer Organisationsentwicklung. Zum Thema Entscheidungen gibt es ganz, ganz viele Zugangswege. Wir könnten mit mathematischen Modellen arbeiten, es gibt die Spieltheorie, es gibt Entscheidungsheuristiken, es gibt Kahnemanns Ansätze. Ihr kennt Daniel Kahnemann, mit dem der Nobelpreisträger mit dem Buch Schnelles versus Langsames Denken. Alles hochinteressant. Keine Theorie ist besser oder schlechter, sie sind eben nur anders. Und ich biete euch an, das Thema Entscheidungen unter systemischer Perspektive anzuschauen. Heinz von Förster, einer der großen Systemiker, teilte alle Fragen und Probleme dieser Welt in 2 Kategorien. Die prinzipiell entscheidbaren und die prinzipiell unentscheidbaren Fragen. Prinzipiell entscheidbare Fragen sind solche, auf die es eine eindeutige Antwort gibt. Also die Frage, wie weit ist es von Wien nach Rom, ist prinzipiell beantwortet, wenn man mal in die Landkarte schaut oder in seinem Navigationssystem auf das Programm bzw. ChatGPT oder Perplexity befragt. Das ist nicht so komplex. Auch die Frage, wie viel sind 2 mal 2, da gibt es eindeutige Antworten. Damit bleibt für Entscheidungen die Kategorie der, und das ist das Dilemma, der unentscheidbaren Fragen. Zum Beispiel die Frage, wie soll unsere Sales-Strategie in Asien aussehen? Was erwarten wir von unseren Mitarbeitern? Wie wollen wir unsere Prozesse gestalten oder die Strukturen? Unentscheidbar heißt hier, dass sie immer mal wieder beantwortet werden müssen und nicht ein für alle Mal geklärt sind und dass es theoretisch zu jeder dieser Fragen unendlich viele Antwortmöglichkeiten gibt und nicht nur eine Entweder-Oder-Kategorie. Entscheidungssituationen haben also gemeinsam, dass immer mehrere Optionen zur Verfügung stehen, die alle was Wertvolles an sich haben, aber eben auch alle einen Preis. Außerdem betrifft jede Entscheidung die Zukunft und die ist nicht planbar und nicht voraussehbar, daher mit hoher Unsicherheit behaftet. Und gibt es jetzt so etwas wie richtige Entscheidungen? Denn wer zu entscheiden hat, will natürlich richtig handeln. Er will Sicherheit, will was Gutes bewirken. Und idealerweise soll rauskommen, was er sich erhofft. Nur den Zahn muss man systemisch gleich wieder ziehen. Sicherheit bei Entscheidungen gibt es nicht. Und zwar egal, mit welchem Modell man arbeitet. Ich mag euch an der Stelle mal eine dieser ganzen vielen Lasten von der Schulter nehmen. Ihr könnt im Grunde genommen nichts falsch entscheiden. Im Moment, wo die Entscheidung fällt, ist es immer ungewiss. Und das hat mit Zukunft zu tun. Deswegen gibt es bis auf die Kristallkugel und das Orakel von Delphi meiner Ansicht nach keine bewährte Technik, die die Zukunft verlässlich beleuchten könnte. Also entlastet euch. Scheitern, dass es doch anders kommt, muss eben professionell eingepreist werden. Deswegen brauchen Entscheidungen Mut. Reflexionsfrage. Habt ihr in den nächsten Wochen eine Entscheidung anstehen, die man nochmal andenken könnte? Schreibt doch einfach mal auf, was sind erstens eure Motive bei einer Entscheidung? Also wofür soll etwas entschieden werden? Was ist nach der Entscheidung anders als vorher? Zweitens, welche Werte, persönlichen Werte sind euch wichtig jetzt bei dieser Entscheidung? In dem Zusammenhang hört euch nochmal die Folge mit Alena Büchs an, in der ich ja mit Alena über Ethik und ethische Dilemmata gesprochen habe. Also eine Unterfrage dazu könnte sein, bei eurem Thema, welche ethischen Dimensionen spielen vielleicht bei euren Entscheidungen hinein, die ihr bedenken solltet? Drittens, welche Auswirkungen hätte die Entscheidung auf eure engsten Freunde, auf die Familie oder die Kolleginnen? Das sind zumindest Vorüberlegungen, die ihr euch in jedem Fall mal durchdenken könntet, wenn es um größere, fundamentale Entscheidungen geht. Ein Tipp von meiner Seite an der Stelle, achtet auf euer Bauchgefühl. Viele Dinge habt ihr bzw. hat euer Bauch vielleicht schon längst vorentschieden. Zurück in die Coaching-Praxis. Worauf achte ich, wenn Klienten mit Entscheidungsfragen zu mir kommen? Das hat natürlich zum einen mit der Persönlichkeit zu tun. Es gibt Menschen, die sind risikofreudiger und andere sind risikoscheuer. Das ist nicht besser, es ist nicht schlechter. Es zeigt sich eben nur in Entscheidungssituationen durch ein anderes Verhalten. Kennt ihr eure inneren Antreiber? Also zum Beispiel eine Stimme wie sei perfekt oder mach es anderen recht. Solche Stimmen sind häufig Blockaden, die dann nämlich dazu führen, dass nicht entschieden wird. Ich kann und muss es ja nicht jedem immer recht machen. Das sage ich jetzt hier so schön. Das sind aber Stimmen in vielen Menschen, über die man dann sprechen muss und die man auch wertschätzen und würdigen muss. Denn sie haben ja eine Funktion. Es anderen recht zu machen, ist ja nicht per se schlecht. Und deswegen braucht es dazu eine Reflexion, inwiefern diese Stimme bei einer Entscheidung hilfreich ist oder eben in diesem Fall leiser gestellt werden sollte. Der zweite Aspekt, über den ich in einem Coaching mit einer Person sprechen würde, wäre das Preisschild. Im Sinne von, jede Entscheidung hat einen Preis, hat also eine Kostenseite, hat eine Seite des, das muss ich dann in Kauf nehmen. Und die muss man in Abwägung zu den Vorteilen im Sparring miteinander durchgehen. Der dritte Aspekt, auf den ich in Coachings kommen würde, wäre den inneren Anteilen Raum geben, also den Stimmen, die sich regen, wenn es um eine Entscheidung geht. Denn da gibt es ja eine unwillkürliche Bedrohung, die möglicherweise ein Mensch erlebt, wenn es um eine richtige Entscheidung geht. Man kann dann sagen, das gegenwärtige Ich hat Angst vor dem zukünftigen Ich. Wehe, wenn es nicht klappt, dann mache ich dich fertig. Im Coaching würde ich jetzt darauf achten, dass diese Stimmen in jemandem, der vor einer Entscheidung steht, Raum bekommen. Also zum Beispiel jemanden aufschreiben lassen. Welche Stimmen regen sich und sind ganz klar dafür? Welche Stimmen machen ihnen Mut? Welche Stimmen sind eher skeptisch? Welche Stimmen wollen noch mehr Informationen haben? Welche Stimmen warnen vielleicht? Geben Sie denen mal ganz kurz Raum, schreiben Sie das auf, geben Sie den Stimmen vielleicht den Ich-Anteilen Vornamen, also ist da Susi Sorglos, was sagt Susi Sorglos? Oder Michael Mutig? Oder was sagt Wilhelm Waghalsig? Schreibt das mal auf, gebt den Stimmen ganz konkret mal einen Satz und dann schauen wir uns die an. Und der Vorteil dieser inneren Teamstimmen, denen man Raum gibt. Man kann das auch ein inneres Parlament nennen, finde ich eigentlich auch ein schönes Bild, denn da gibt es ja auch in jeder parlamentarischen Demokratie unterschiedliche Fraktionen, haben unterschiedliche Bilder, unterschiedliche Vorstellungen, wie man das Ziel erreicht. Vielleicht ist man ja sogar im Ziel einig, das erleben wir ja gerade in der Politik, aber man hat unterschiedliche Ideen, wie man zum Ziel kommt. Und ähnlich wie in der parlamentarischen Demokratie findet dann eine Debatte statt. Und diese Debatte ist ein Teil, die ich im Coaching moderieren würde. Und ich mag das Bild mit der inneren parlamentarischen Debatte, weil da wird ja eins deutlich. 95% oder 98% Zustimmung, die gibt es eigentlich nur in Diktaturen. Bei einer parlamentarischen Demokratie reichen 50% bis 60% Zustimmung für die Mehrheit. Das heißt, man kann, wenn man mit diesem Modell geht, viel gelassener erkennen, dass es immer Stimmen dagegen geben wird. Und es geht darum, diesen Stimmen Raum zu geben, sie aber nicht dröhnend alles andere niederschreien zu lassen. Ja, vom Persönlichen jetzt noch einmal ein Blick in die Organisationen. Wie werden denn da eigentlich Entscheidungen getroffen? Schon ganz am Anfang einer jeden Organisation steht eine Entscheidung. Es ist praktisch die Geburtsstunde der Orga, denn irgendjemand oder eine Gruppe beschließt, eine Organisation zu gründen, um gemeinsam mit anderen etwas zu bewerkstelligen. Man hat die Idee, dass man zusammen etwas schafft, was alleine nicht so gut möglich ist. So, und eine einmal gestartete Organisation braucht nun für alles, was folgt, Richtungsentscheidungen. Besonders relevant sind dann am Beginn auch Entscheidungen über die Mitgliedschaft in der Organisation. Niemand kann ja einfach so Mitglied einer Organisation werden, sondern die Mitgliedschaft wird formal durch die Organisation selbst festgelegt. Da gibt es also Eintrittskriterien und möglicherweise schon Austritts- oder Ausschlusskriterien. Durch die Entscheidung über Mitglieder ist jetzt ein Prozess des Entscheidens in Gang gekommen. Es folgen jetzt also weitere Entscheidungen. Welchen Zweck verfolgt die Organisation? Welche Leistungen sollen angeboten werden? Und wer übernimmt eigentlich welche Aufgaben und Rollen? Man kann kurz fassen und sagen, Organisationen bestehen zu überwiegendem Teil aus Entscheidungen. Sonst bräuchte man sie nämlich gar nicht. Und ein Kennzeichen von Entscheidungen in Organisationen ist, dass man nach einer Entscheidung hofft, dass diese Bestand haben. Heißt auch konkret, dass sich Menschen nach ihnen richten und somit die Erwartungen an Folgehandlungen klar werden. Insofern kann man sagen, dass Entscheidungen helfen, Unsicherheit zu reduzieren. Denn ich habe jetzt Erwartungen bezüglich zukünftigen Verhaltens. Also es entstehen Erwartungserwartungen. Diese Erwartungen liefern allen Beteiligten Informationen über angemessenes und unangemessenes Verhalten. So, und wenn man sich jetzt eine größere Organisation vorstellt, dann sind hier eigentlich jeden Tag so unendlich viele Entscheidungen zu treffen, dass man darüber ja nur nicht immer zusammenkommen kann. Es muss also jetzt Möglichkeiten geben, und die gibt es ja, Wege zu finden, Entscheidungen auf ein Minimum zu reduzieren bzw. Planbarkeit herzustellen. Und diese Planbarkeit entsteht durch sogenannte Entscheidungsprämissen, also Voraussetzungen, die geschaffen werden zu gegebenen Anlässen, dass man dann nicht immer neu entscheiden muss. Und der Soziologe Niklas Luhmann hat im Jahr 2000 vier unterschiedliche Prämissen differenziert: Entscheidungsprogramme, Kommunikationswege, Personal und Kultur. Also zu Programmen zum Beispiel gehören sogenannte Wenn-Dann-Logiken. Beispiel, wenn ein Feuer ausbricht, wählen wir 112 und treffen uns im bezeichneten Bereich im Park. Das sind Konditionalprogramme. Daneben gibt es Zweckprogramme. Sie folgen der Logik um zu. Sie sind Output- oder zukunftsorientiert. Eine Vision, eine Mission oder eine Strategie sind Beispiele für sogenannte Zweckprogramme. Eine zweite Ebene von Entscheidungsprämissen nach Luhmann sind die Kommunikationswege. Hier wird also einmal definiert, wer alles zu Entscheidungen hinzuzuziehen ist, beziehungsweise wer nach Entscheidungen informiert werden sollte. Das kann man auch Berichtslinien nennen. Auch das hilft, dass hier nicht immer alle zusammenkommen, sondern die Komplexität der ganzen Entscheidungsvernetzung reduziert wird. Kommen wir zur dritten Entscheidungsprämisse, nämlich dem Personal. Je kleiner eine Organisation ist, je weniger alles formalisiert ist, zum Beispiel bei Startups, je stärker also einzelne Personen relevant sind, wie die Gründerinnen oder Gründer, je mehr ein soziales Miteinander wichtig ist, desto eher kommt diese Prämisse zum Tragen. Statt starr auf Entscheidungsregeln zu achten oder auf ganz strukturierte Kommunikationswege, kommen in kleineren Organisationen Entscheidungen zustande, in denen Personen und ihre persönlichen Meinungen regelmäßig hinzugezogen werden. Kommen wir zum letzten Typ der Entscheidungsprämissen, der Organisationskultur. Kultur ist ja überwiegend gekennzeichnet durch die vielen ungeschriebenen Spielregeln, die in jeder Organisation vorherrschen. Diese ungeschriebenen Regeln machen deutlich, wie man hier Dinge macht, beziehungsweise dass man es so hier nicht macht. Kultur entsteht also aus Verhaltensweisen, die sich in der Vergangenheit als nützlich erwiesen haben und die dann über die Zeit chronisch geworden sind, könnte man sagen. Sie werden Spielregeln. So, und ich habe zu diesem Thema ein bisschen systemisch ausgeholt, um auf eins hinzuweisen. Wir versuchen ja häufig, ob als Berater, Coaches oder auch Führungskräfte, auf ein Unternehmen Einfluss zu nehmen, im Sinne einer Veränderung oder einer Entwicklung. Also das sind ja dann die Begriffe von Change Management oder Organisationsentwicklung. Und die Frage, die sich ja da stellt, ist: Kann man eigentlich eine Organisation entwickeln und wenn, wo kann man ansetzen? Meist stürzen sich Organisationen und viele Trainer auf die Leute. Man meint, das Mindset muss geändert werden, dann klappt's auch irgendwann mit dem Miteinander. Und meine Erfahrung auch als Trainer ist da sehr bescheiden. Ich würde sagen, ja, da womöglich kann man Menschen trainieren, kann man ihnen Techniken, Kompetenzen und Herangehensweisen nahebringen. Aber die Organisation verändert man eher und viel wirksamer, wenn man an die Spielregeln rangeht, an die Entscheidungsprämissen. Literaturhinweis. Ja, und zum Schluss wie immer ein Blick in mein Bücherregal. Ich möchte ausdrücklich empfehlen, ein Werk von Christina Grubendorfer und Christina Ackermann. Das Buch heißt The Real Book of Work. Untertitel Organisationen in Not, warum wir umdenken müssen, um sie in die Zukunft zu führen. Ja, und was mir bei diesem Buch unglaublich gefällt, ist, wie Christina Grubendorfer, die auch Systemikerin ist, so einen einfachen Zugang zu dem systemischen Denken findet und dabei mit tradierten Ansätzen, aber auch mit Buzzwords aufräumt, dass es extrem erfrischend ist, ein Luftzug an Klarheit in jede Idee, wie man Organisationen entwickeln kann. Das kann ich euch versprechen. Das war's für heute vom Coach-Doc zum Thema Entscheidungen. Ich sage tschüss, vielen Dank fürs Zuhören, auf bald, ich bin Kai Kochmann. Eine Lead to Grow Produktion.